Guten Morgen und ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich weiß, manchmal sind die Gottesdienste während der Ferienzeit so besucht wie eine Feriensonntagsschule, oder? Man hat den Eindruck, ja, da gibt es jetzt Schwachstromprogramm, oder? Kinderhüte. Aber das ist nicht so. Ich bin so begeistert, was Gott auch in diesen heutigen Gottesdienst hineinlegen möchte, weil er mir in der Vorbereitung begegnet ist. Und ich möchte euch herzlich einladen, auch diese Botschaft vielleicht ein zweites Mal dann zu hören im Internet oder anderen davon weiterzusagen. Weil es ist eben nicht Feriensonntagsschule, sondern es ist Fortsetzung der Gemeindebibelschule. Und ich denke, wenn wir das verstehen, dann sind wir jeden Sonntag da. Nicht, weil wir müssen, sondern weil Gott ein interessantes Programm für dich und für mich vorbereitet hat. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann lesen wir doch davon, wie lieb Gott die Menschen hat. Es ist die Liebesbotschaft, es ist eigentlich ein Liebesbrief. Und wenn wir den Eindruck haben, ja, das ist langweilig, kann ich das nicht verstehen. Ein Liebesbrief zu lesen, ist etwas unheimlich Spannendes. Ich habe meiner Frau etwa 150 Liebesbriefe geschrieben. Wer möchte die mal lesen? Also ich kann euch eines versprechen, das ist höchst interessant und spannend, was da mir alles in den Sinn gekommen ist. Ihr müsst mal mit Elsbeth darüber reden. Aber manchmal und bei vielen Menschen, auch bei vielen Christen, stelle ich fest, dass sie Mühe haben mit dem Bibellesen. Und ich möchte euch heute einfach so ein wenig mitnehmen und ein wenig aufzeigen, wie man das überwinden kann. Manche Leute sagen, dass die Bibel ist so schwer zu verstehen und es ist so frustrierend, wenn ich da die Bibel aufmache und nichts verstehe. Andere sagen, die Bibel ist ganz schön langweilig, so alte Geschichten. Wieder andere sagen, für mich ist die Bibel einfach ein dickes Buch, voll mit unverständlichen Worten. Und wieder andere werden sagen, das Bibellesen erfordert sehr viel Konzentration und Ausdauer, damit ich das lesen kann. Und dann gibt es ganz viele, die sagen, ja, also neben den Aufgaben, die ich sonst habe, der häuslichen Tätigkeit, brauche ich einfach Entspannung, da mag ich nicht mehr in die Bibel lesen. Und dann wird es natürlich schwierig, sich zu konzentrieren und die Freude auch am Bibellesen zu entdecken. Vor allem auch in der heutigen Zeit, wo das Internet uns begleitet in der Hosentasche, wo wir ständig diesen Bildschirm vor Augen haben, müssen mal Zug fahren oder im Bus. Alle haben so ein Tablet vor dem Hirn, ein Brett vor dem Kopf, genau. Und irgendwie finden wir kaum noch Zeit. Und dann gibt es auch unter den Christen natürlich viele, die dann sagen, ja, also ich gehe am Sonntag in den Gottesdienst und dann habe ich noch die Kleingruppe und dann habe ich noch dies und das und da bleibt mir einfach keine Zeit, um die Bibel zu lesen. Ja, das ist so. Und ich möchte euch einfach einige Tipps geben. Der erste Tipp ist ein ganz einfacher. Man könnte sich Zeit reservieren. Wisst ihr, wenn ihr euch Zeit reserviert, schreibt ihr diese Zeit in der Regel in die Agenda ein. Ich bin sehr froh, dass Walti und Ruth ein ledernes Hirn haben, sprich ihre Agenda. Und heute Morgen haben wir schon einen Termin abgemacht. Meint ihr, dass sie diesen Termin verpassen? Kaum. Ist aufgeschrieben. Und meinst du, du wirst den Termin verpassen, den du reserviert hast? Kann mal vorkommen, aber meistens funktioniert es. Und darum ist es so wichtig, dass wir Zeit reservieren, dass wir uns Zeit schaffen, um in der Bibel zu lesen. Paulus rät den Ephesern: Macht streng darüber und wandelt nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit auskauft, weil die Tage böse sind. Achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Tore, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus. Was meint das Zeit auskaufen? Wisst ihr, wie die Zeit heute verloren geht? Ihr müsst nur mal vor dem Fernseher sitzen. Da rasen die Stunden vorbei. Ihr müsst nur ins Internet ein wenig surfen. Da rasen die Stunden vorbei. Nachrichtendienste, YouTube, Filme schauen und so weiter. Es ist Mitternacht, bevor ihr euch umgedreht habt. Wie könnten wir Zeit reservieren, um die Bibel zu lesen? Manche lesen sie gerne am Morgen früh, weil da sind sie noch frisch. Die meisten wenigstens. Spätestens nachdem man in der Bibel gelesen hat, ist man in der Regel frisch, oder? Und ich denke, das ist eine einfache Methode, das am Morgen früh zu machen. Aber es muss jeder seinen eigenen Weg finden. Wann bin ich aufnahmefähig? Wann fällt es mir am einfachsten, in der Bibel zu lesen? Und ich denke, jeder, der 10, 15 Minuten pro Tag reserviert, um in der Bibel zu lesen, der hat in 2 Jahren die ganze Bibel durch. Und das ist nicht nur eine Pflichtübung, sondern das ist ein ganz besonderer Segen, da kommen wir später noch drauf zurück. Das Erste ist also, dass man sich Zeit nimmt, Zeit reserviert. Vielleicht hilft es auch, sich einzutragen. Ich habe eine Bibel-App bei mir im iPhone, das warnt oder das nicht warnt. Es signalisiert mir immer, du hast heute die Bibel noch nicht gelesen. Es wäre jetzt Zeit, das nachzuholen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir um Weisheit bitten. Zugegeben, manche, auch versierte Bibelleser, finden gewisse Passagen in der Bibel sehr kompliziert und schwierig zu verstehen. Weil vielleicht ist es irgendetwas, dass wir den Zusammenhang nicht haben, etwas, das wir nicht verstehen können. Aber wenn wir das vielleicht dann ein zweites Mal, ein drittes Mal lesen oder jemanden bitten, uns zu helfen, dann wird es uns plötzlich klar. Darum haben wir übrigens auch den Gottesdienst. Der Gottesdienst ist eigentlich die Fortsetzung deiner Bibellese. Im Gottesdienst wollen wir über das Wort Gottes reden. Und meine Aufgabe ist es, die Dinge, die du nicht verstehst in der Bibel, versuchen, so gut ich es kann, dir zu erklären. Und dazu hilft uns auch immer wieder der Heilige Geist. Denn Gott wünscht sich, dass wir sein Wort verstehen. Das geht übrigens mir auch so, als ich die Liebesbriefe an Elsbeth geschickt habe. Ich habe mir gewünscht, dass sie versteht, was ich hier schreibe. Ich habe mir gewünscht, dass es ihr zu Herzen geht, was ich hier schreibe. Weil ich habe Dinge geschrieben, die aus meinem Innersten herauskamen. Gott wünscht sich also, dass wir sein Wort verstehen. Ein ganz tolles Beispiel ist da der äthiopische Schatzmeister, der uns in der Apostelgeschichte berichtet wird. Er liest aus dem Jesaja-Buch das 53. Kapitel und sagt: Ich verstehe gar nichts. Keine Ahnung, von wem schreibt er denn? Und der Apostel Philippus begegnet ihm und erklärt ihm und offenbart ihm, was damals da stand. Und interessant ist, dass dieser Kämmerer aus dem Morgenland sich entscheidet, wenn das wahr ist, dann muss ich jetzt eine Entscheidung treffen. Und er lässt sich taufen. Und er geht zu Hause oder nach Hause nach Äthiopien. Und es heißt, er zog fröhlich seines Weges. Er hatte nur diese Schriftrolle, Jesaja 53, er hatte noch nicht das Neue Testament. Er hatte aber die Schriftrolle und er hatte die Aussagen von Philippus. Und er hat sich taufen lassen und das hat ihn im wahrsten Sinn des Wortes begeistert. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er hat durch die Taufe bestätigt, dass er seinen Weg mit Gott gehen möchte. Wirkungsvolles Bibellesen beginnt nicht mit dem Lesen, sondern mit einem Gebet. Nämlich, dass wir Gott bitten, dass er uns doch durch den Heiligen Geist, wir brauchen nicht mehr den Philippus, oder? Sondern den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist uns begegnen möchte im Lesen. Dass der Heilige Geist zu uns reden möchte im Lesen des Wortes. Und dass er uns das nicht nur geschichtlich klar macht, sondern auch, was das für mich heute bedeutet. Und dann bekommt das Lesen zum Beispiel eines Galaterbriefes eine ganz, ganz andere Bedeutung. Weil es nicht ein geschichtlicher Brief bleibt, sondern weil es in mein Leben hineinspricht. Bibellesen ist keine Pflichtübung wie das Zitieren des Korans, sondern Reden mit Gott. Und im Gebet lade ich Gott ein, durch sein Wort zu mir zu sprechen, heute. So einfach ist das. Und je öfters ich das tue, desto klarer kann ich Gottes Stimme hören, heraus aus dem Lärm des Alltags. Einige Pfingstler und Charismatiker machen es sich da eben relativ einfach. Sie legen die Bibel auf die Seite und sagen, ich habe ja den Heiligen Geist. Und reduzieren ihr Glaubensleben darauf, dass der Heilige Geist ja zu ihnen sprechen könnte, wenn er möchte. Und dann stecken sie sich zwei Zapfen in die Ohren und lassen laut Lobpreismusik laufen und erwarten, dass Gott spricht. Versteht ihr, was ich meine? Und sie denken, je lauter ich auftrete, desto besser hämmert sich das ein. Der Heilige Geist kommt nicht so. Der Heilige Geist möchte zu dir ganz persönlich reden. Und es gibt viele Christen, die haben den Eindruck, dass Gott nur spricht, wenn sie an einer Konferenz sind oder YouTubes Video von Joyce Meyer hören oder sonst irgendwelche Dinge. Und ich möchte das nicht runtermachen. Aber es gibt etwas viel Besseres. Nämlich, wenn du die Bibel liest und der Heilige Geist dir das Wort so offenbart wie damals dem Kämmerer aus dem Morgenland. Gott möchte zu dir reden, ganz persönlich. Und er hat ein Wort bereit für dich jeden Tag. Und er möchte dir das schenken. Es ist ein Teil seines Liebesbriefes. Ich habe Elsbeth während der Bibelschule, wo ich im ersten Semester war, über 150 Briefe geschrieben. Das heißt im Durchschnitt jeden Tag 1,2 Liebesbriefe. Und das möchte Gott auch. Er möchte dir jeden Tag eben nicht einen, sondern zwei, drei, vier, fünf Liebesbriefe schicken. Und wenn du bereit bist, die zu empfangen, dann freut er sich und das bewirkt in dir Freude. Du weißt, er ist da. Er spricht zu dir, er begegnet dir. Manche Charismatiker versuchen auch einfach mit so einem ganz einfachen Zungenreden zu sagen, ja, ich bin geistlich. Und die Offenbarung, die Wunder, die kommen dann schon und sie konzentrieren sich eben nicht auf das Bibellesen, sondern sie brauchen vielleicht noch einige Bibelverse aus, so wie eine Art Zauberbuch, um ihre Wünsche zu realisieren. Ich sage das mal etwas flach, aber ihr versteht, was ich meine. Das geistliche Blablabla ist kein Gebet um Weisheit. Und sie verstehen die Bibel deswegen nicht besser. Es ist so ein Ritual sehr oft geworden. Es beruht auf Emotionen und Gefühlen. Ganz anders aber leben Menschen, die aus dem Wort Gottes wissen, was ihre geistlichen Rechte sind. Das Wort Gottes informiert dich über die Rechte, die du hast als Gotteskind. Und wenn du deine Rechte nicht kennst, kannst du sie nicht einfordern. Darum ist es so wichtig, dass wir immer und immer wieder die Bibel lesen und uns Zeit nehmen. Wisst ihr, wenn der Sturm da ist und der Zweifel über dich hinfällt und du dich nicht auf die Bibel berufen kannst, auf was willst du dich dann berufen? Ich hatte vor 20 Jahren mal so ein gutes Gefühl, da bei der Evangelisation von so und so. Willst du dich darauf berufen? Auf was hat sich Jesus berufen, damals, als er in Versuchung geführt wurde? Er sagte dreimal, und es steht geschrieben. Und wenn du deine Rechte kennst, kannst du die auch vor Satan einfordern. Und wenn du deine Rechte nicht kennst, bist du verloren. Weil der Ankläger kann dich anklagen mit allem, was er will. In der Vorbereitung habe ich noch etwas Interessantes festgestellt. Im Neuen Testament geschehen Wunder und Zeichen fast immer dann, wenn sich die Leute auf den Weg machten, entweder zum Tempel zu gehen oder sie vom Tempel zurückkamen. Und im Tempel drin wurde das Wort Gottes aus dem Alten Testament gelesen. Das wisst ihr, oder? Das heißt, es geschah immer um das Wort Gottes herum, dass Wunder passiert sind. Wunder passieren nicht aus heiter hellem Himmel. Ja, manchmal schon. Aber es ist eher die Ausnahme. Wenn ihr viele Wunder sehen wollt, dann schaut auf das Wort Gottes. Fordert eure Rechte ein. Und erwartet, dass Gott Wunder tut. Nicht aus dem Gefühl heraus, sondern aus dem Wissen, dass ihr Gottes Kinder seid und dass Gott gesagt hat, dass dir alle Macht gegeben ist, dass ihm alle Macht gegeben ist und dir damit auch im Himmel und auf Erden. Ist es nicht erstaunlich, dass sich das immer um das Wort Gottes herum, diese Wunder geschehen sind? Paulus lehrt den Timotheus in 2. Timotheus 2,7. Die Bibelstellen habt ihr übrigens im Keepit, die müsst ihr nicht aufschreiben, die sind da alle drin. Paulus sagt zu Timotheus, bedenke, was ich sage. Der Herr wird dir in allen Dingen die rechte Einsicht geben. Und wisst ihr, manchmal ist es schon so, das geht mir auch so, dass ich den Eindruck habe, ich bin ja nicht der Schlauste, oder? Ja, manchmal habe ich den Eindruck, ich sei überschlau, aber das dauert nur eine kurze Zeit. Und dann stelle ich wieder fest, alle Schlauheit nützt nichts. Aber in der Bibel steht auch geschrieben, wenn es dir an Weisheit mangelt, um einen Text zu verstehen, was sollst du dann machen? Die Bibel auf die Seite legen. Ganz genau, Jakobus 1,5. Wem es unter euch aber an Weisheit fehlt, der erbitte sie von Gott, der allen vorbehaltlos gibt. Wem gibt er vorbehaltlos? Dir auch. Ja, aber nein. Vorbehaltlos. Allen. Das heißt, ich sehe keinen Grund zu sagen, ich verstehe die Bibel nicht. Bitte um Weisheit, stelle das Gebet an den Anfang. Und Gott wird sein Wort einlösen. In Jakobus Kapitel 4, Vers 8 steht noch etwas Interessantes. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Reinigt eure Hände, ihr Sünder, läutert eure Herzen, ihr Zweifler. Das wäre allein eine Predigt wert. Hä? Naht euch Gott, sucht Gottes Gegenwart und er wird sich euch nahen. Und dann die Aufforderung, reinigt eure Hände, reinigt eure Herzen und Gott wird uns begegnen. Das war Punkt 2, beten vor dem Bibellesen. Nun Punkt 3, der ist für mich natürlich am spannendsten, ich bin da sehr kreativ. Punkt 3 ist ganz einfach, gestalte das Bibellesen lebendig. Zugegeben, die Bibel ist ein sehr, sehr altes Buch. Sie wurde geschrieben zu einer Zeit, als es noch keine Computer gab, kein Fernsehen und keine Flugzeuge. Die Menschen, von denen die Bibel berichtet, die sind schon viele tausend Jahre gestorben. Aber es stehen ganz interessante Dinge da. Hebräer 4,12. Denn lebendig ist das Wort Gottes und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt hindurch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Mark und Bein und urteilt über Regungen und Gedanken des Herzens. Als wir im Camp waren, war Uli Steffen da und sein Sohn, der Mario, und beide sind so Fans für scharfe Messer. Und beide hatten so einen Koffer bei sich, habt ihr den gesehen, die dort waren? Und die hatten da so ganz viele verschiedene Werkzeuge, um das, ihre Messer ganz, ganz scharf zu machen. Und die haben jedes Messer scharf hingekriegt, es braucht einfach Arbeit. Um ein Messer ganz, ganz, ganz scharf hinzukriegen, braucht es viele Stunden Arbeit. Und wisst ihr, so ist es eben auch mit dem Wort Gottes. Damit das Wort Gottes in dir scharf wird, braucht es etwas Arbeit. Da geht man zuerst mit dem groben Schleifstein und dann mit dem feineren und dann noch feiner und noch feiner und dann mit Politur und mit weiß ich was dazugehört. Und das Messer ist dann scharf, wenn es spiegelblank ist und man keine Zacken mehr sieht über der Kante. Und dann kannst du mit einem Messer ein Stück Papier in der Luft zerhauen. Und genau das möchte Gott, dass das Wort Gottes in uns scharf wird. Damit wir verstehen, was er für uns bereit hat. Und ich möchte euch eine Bibelstelle aus dem Alten Testament noch mit auf den Weg geben, weil wir da spüren, wie scharf dieses zweischneidige Schwert war. Es war zu einer Zeit, als das Volk Israel in der Irre wandelte, viele Götzen unter sich hatte, in einer Zeit, wo Hurerei und all das Zeugs Standard war. Einer Zeit genau wie heute, oder? Wo man sagt, ja, Recht auf Ehe für alle, Homosexualität ist eine Variante, Homosexuelle sollen auch Kinder haben dürfen und all dieses Zeugs. Also eine Zeit wie heute. Und in dieser Zeit war ein Prophet. Sein Name war Esra. Und Esra versammelte Tausende von Männern und Frauen, um ihnen das Wort Gottes vorzulesen. Er war eben nicht nur Prophet, sondern er war auch Vorleser. Er war einer, der eine gute Stimme hatte, der keine Verstärkeranlage brauchte, sondern nur ein Holzpodest. Da stand er drauf und er las. Und hört mal, was da passiert ist. In den Tagen des Propheten und Vorlesers Esra versammelten sich Tausende von Männern und Frauen, sowie alle, und das steht wirklich in der Bibel, sowie alle, die genügend Verständnisvermögen hatten, um zuzuhören. Und sie hörten zu, wie Esra aus dem Gesetz Mose vorgelesen hat, also nicht nur die 10 Gebote, sondern alle anderen 5000 Gesetze zusammen. Und diese waren damals bereits fast 1000 Jahre alt. Also Dokumente, die 1000 Jahre alt waren. Da hat Esra vorgelesen. Und im Nehemia steht die ganze Geschichte geschrieben, im Kapitel 8, da heißt es: Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Vom ersten Tageslicht, also als die Sonne aufging, bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen, die es verstehen konnten, und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch der Weisung gerichtet. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, das man für diesen Anlass errichtet hatte. Und sie lasen vor aus dem Buch, aus den Weisungen Gottes, wobei Abschnitt für Abschnitt erklärt wurde. Und sie leiteten zum Verstehen an, und man verstand, was vorgelesen wurde. Doch Esra und seine Gehilfen fuhren fort, aus dem Buch, aus dem Gesetz des wahren Gottes vorzulesen. Es wurde erläutert und man gab dessen Sinn an. So machten sie das Vorgelesene fortlaufend für jedermann verständlich. Denn das ganze Volk begann zu weinen, als es die Worte der Weisung Gottes hörte. Und Esra hat festgestellt, dass das Volk traurig wurde, weil sie vorher in der Irre gegangen waren, weil sie eigentlich das Gesetz und die Gebote schon, die waren da, die waren immer da, man hätte sie nur lesen müssen. Die Anweisungen Gottes, um ein glückliches Familienleben zu haben, die waren immer da. Man hätte sie nur lesen müssen. Die Anweisungen, wie man das Leben richtig gestaltet, waren immer da. Man hätte sie nur lesen müssen und zu Herzen nehmen. Und darüber wurde das Volk sehr traurig. Aber Esra gibt eine andere Wendung in die Situation hinein. Er sagt nämlich, jetzt habt ihr es verstanden. Jetzt ist die Zeit der Umkehr gekommen. Jetzt müsst ihr nicht mehr traurig sein. Ihr hättet vorher traurig sein können, währenddem ihr in der Irre wart. Aber jetzt hat Gott euch eure Herzen geöffnet. Und er hat sie ermutigt und hat gesagt, und er sagte zu ihnen, geht, esst Fettes und trinkt Süßes und gebt davon denen ab, die nichts haben. Denn dieser Tag ist ein Tag des Herrn. Seid nicht bekümmert, denn die Freude des Herrn ist eure Zuflucht. Heute würde man sagen, Esra hat gesagt, geht zu McDonald's, kauft euch was Fettes. Trinkt von diesen süßen Getränken. Lasst es euch gut gehen. Freut euch daran. Und was geschah, als diese Männer, denen die Schrift vorgelesen wurde und denen es lebendig wurde im Herzen? Was geschah darauf? Seid nicht bekümmert. Es ist vorbei. Die dunkle Zeit ist vorbei. Es kommt jetzt eine andere Zeit, eine Zeit im Lichte Gottes, in einer Zeit, wo Gott immer wieder zu dir reden wird, weil er möchte, dass du sein Wort verstehst. Und es wurde ein Freudenfest, weil Gott diesen Menschen begegnet ist und weil sie Weisheit aus dem Wort Gottes empfangen haben. Übrigens finden wir im Alten Testament noch viele solche Stellen, wo Gottes Wort zu einzelnen Menschen geredet hat, Daniel zum Beispiel. Und noch andere. Ich komme zum Schluss. Wisst ihr, warum heute so wenige Christen in der Bibel lesen? Erstens, sie nehmen sich keine Zeit. Weil anderes ganz offensichtlich wichtiger ist. Sie kommen nicht in den Gottesdienst, in die Gemeindebibelschule, weil anderes wichtiger ist. Sie nehmen sich keine Zeit fürs Gebet, weil anderes wichtiger ist. Sie nehmen sich keine Zeit für das Bibellesen, weil anderes wichtiger ist. Darum lesen sie nicht in der Bibel. Zweiter Punkt, warum sie nicht in der Bibel lesen: Sie beten nicht um göttliche Weisheit. Dabei steht alles da. Wenn du betest und die Bibel aufmachst, wird Gott zu dir reden. Durch den Heiligen Geist, das hat er versprochen. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die findet, ja, die Bibel ist halt eben langweilig. Im Internet ist alles so schön, oder? Es wird dir nicht nur auf die Nase gedrückt, sondern ins Hirn hineingequetscht, was daherkommt. Ihr versteht mich, oder? Was kannst du tun, um dich nicht vom täglichen Bibellesen abbringen zu lassen? Eine Entscheidung treffen. Sich einen Termin reservieren. Im Gebet anzufangen, um Weisheit zu bitten. Wir haben ja diese Interessenkleingruppen angefangen. Die erste Periode ist jetzt vorbei. Es kommt eine zweite Periode jetzt. Und ich habe mir vorgenommen, da eine Kleingruppe für Jung und Alt zu machen mit dem Thema. Mit Begeisterung, also Begeisterung, die Bibel lesen. Und ich kann euch sagen, ich freue mich, weil ich will begeistert sein, erfüllt mit dem Heiligen Geist, wenn ich die Bibel lese. Und ich möchte, dass diese Begeisterung rüberspringt auf alle. Denn wer regelmäßig in der Bibel liest, ist jeden Tag auf der Schatzsuche. Habt ihr das gewusst? Jeden Tag auf der Schatzsuche. Abenteuer. Und wenn wir es lernen, jeden Tag den Schatz zu finden, den Gott persönlich, ganz persönlich für dich vorbereitet hat. Das ist Gottes Wunsch. Er schickt dir jeden Tag Liebesbriefe in seinem Wort. Er möchte, dass du jeden Tag diesen Schatz findest. Ein Mensch, der regelmäßig in der Bibel liest, nicht aus Pflicht, sondern aus dieser Liebesbeziehung heraus, der wird auch jeden Tag begeistert sein von Gott. Und diese Begeisterung, die kann er nicht für sich behalten, oder? Also, ihr mögt euch erinnern, oder? Ich weiß nicht, wer von euch mal so richtig verliebt war, oder? Da kannst du nicht mehr schweigen. Das flattert im Bauch, oder? Oder nicht? Warst du einfach so... Vernunftbeziehung, sagt man dem. Nein, es ist eine Liebesbeziehung, die Gott für dich bereit hat. Und dann wird Gott auch dich jeden Tag stärken, weil du ganz nah an seinem Herzen bist. Weil er zu dir reden kann. Weil der Heilige Geist zu dir spricht durch das Wort Gottes. Zusammenfassung: Nimm dir Zeit. Bitte Gott um Weisheit. Lass dich begeistern und lass andere deine Begeisterung spüren. Und dann spricht Gott ganz besonders. Und ich möchte euch ganz zum Schluss noch einen Text lesen aus Römer 1, Vers 8. Paulus schreibt da zu den Römern und sagt: Als erstes danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle. Von eurem Glauben nämlich wird in der ganzen Welt gesprochen. Denn Gott, dem ich mit allem, was in mir ist, diene, durch die Verkündigung des Evangeliums von seinem Sohn. Er ist mein Zeuge, dass ich unablässig an euch denke. Und im Gebet immer wieder darum bitte, dass es wieder einmal möglich wird, durch Gottes Willen zu euch zu kommen. Denn ich sehne mich danach, euch zu sehen um euch teilhaben zu lassen an dieser und jener geistlichen Gabe zu eurer Stärkung. Und das heißt, um in eurer Mitte gemeinsam mit euch ermutigt zu werden und durch unseren gemeinsamen Glauben, den euren wie den meinen. Paulus ist so begeistert von der Gemeinde in Rom. Es verlangt ihn, diese Gemeinde zu sehen, sie zu treffen, mit ihnen über die Glaubenserfahrungen auszutauschen. Und das möchte ich auch. Wir waren eine Woche zusammen mit 110 Teenagern und jungen Leitern in Wetzikon. Ich möchte wieder zusammen sein mit diesen. Wir haben miteinander die Bibel gelesen. Wir haben miteinander Glaubenserfahrung gemacht. Viele haben sich für Christus entschieden. Ich möchte sehen, was Gott tut. Und dasselbe gilt auch für euch. Ich möchte, dass wir uns wieder treffen, wenn möglich schon bald, um weiterzugehen in der Gemeinde Bibelschule, zu berichten, was Gott tut, wie viel Segen, dass er für dich und für mich bereit hat. Und so wünsche ich euch einfach von Herzen Gottes reichen Segen. Bleibt dran. Es lohnt sich, die Bibel zu lesen. Es lohnt sich zu beten. Es lohnt sich, in der Gemeinschaft der Heiligen auch immer wieder auszutauschen und Zeugnis zu geben über das, was Gott uns geschenkt hat. Amen.